Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Das Klicken des Auslösers ist Musik in seinen Ohren. Das Ergebnis schärft unseren Blick. Mit seinen brillanten Porträts und eindringlichen Reportagefotos aus aller Welt hat sich René Bourré einen Platz gesichert in der Geschichte der Fotografie. Heute feiert der renommierte Schweizer Fotograf seinen 80. Geburtstag. Wie betrachten heutige Pressefotografen sein Werk? Darüber habe ich mit Reto Kamenisch gesprochen, dem Studienleiter Fotografie am Medienausbildungszentrum MATS in Luzern. Und ihn zuerst gefragt, ob seinen Studentinnen und Studenten der Name René Bourré überhaupt noch etwas sagt.
Wenn ich den Namen René Bourré nenne, können Sie keine Verknüpfung herstellen. Wenn ich dann aber Bilder zeige, dann sind Sie ganz schnell wach und wissen, dass Sie diese Bilder schon gesehen haben.
Was sind das für Bilder? Das
sind sicherlich diese Che Guevara-Bilder, dieses Porträt dieses Zigarre rauchenden jungen Mannes aus Südamerika. Dann sind es diese Pablo Picasso-Porträts und überhaupt diese Künstlerporträts wie von Giacometti, die in den Köpfen junger Fotografen doch immer noch sehr präsent sind.
Und Bilder, die heute noch geschossen werden oder nicht?
Diese Form von Bildern sicherlich nicht. Also schon, weil eigentlich praktisch niemand mehr schwarz-weiß fotografiert. Einerseits, andererseits, weil diese Form von Bildern machen heute nicht mehr möglich sind.
Warum nicht?
Andere Rahmenbedingungen. René Bourré ist einfach vor der Haustüre von Pablo Picasso erschienen quasi, so jetzt ein bisschen salopp formuliert, hat sich vorgestellt und ist dann eingeladen worden, einen Atelierbesuch zu machen. Das sind sicher Umgebungen oder Rahmenbedingungen, die heute so nicht mehr möglich sind, weil eben das über Anwälte oder Agenten ganz viele Recherchearbeit provoziert und man muss Verträge unterschreiben, die 20 Seiten umfassen, man muss Auskunft darüber geben, was man vor allem mit dieser Arbeit will, wie man sie kommerzialisieren will. Und dann fängt es dann halt eben an, diese schwierigen Diskussionen.
Nehmen wir mal die Pressefotografie zu den großen Zeiten von René Bourré und die Pressefotografie heute. Was sind da die großen Unterschiede?
Der Umgang mit der Zeit. Zu seiner Zeit sind die Fotografen über Wochen und Monate unterwegs gewesen. Das war eigentlich auch einer der Gründe, warum man Magnum, diese große Fotografenagentur, gegründet hat, weil man gesagt hat, wir wollen Fotografen, also Autoren, die Möglichkeit geben, an ihren ureigenen Themen zu arbeiten, und zwar nicht zeitlich limitiert, so dass sie eben eine ganze bestimmte Vertiefung mit der Arbeit erreichen können.
Auch die Technik ist ja schneller geworden. Würden Sie denn sagen, dass die Pressefotografie heute schlechter geworden ist?
Ich würde einfach sagen, anders. Sie verfolgt mehrheitlich andere Kriterien. Das heißt, die Unmittelbarkeit, die Aktualität ist das Maß aller Dinge geworden. Jetzt fotografiere ich in Aleppo einen Scharfschützen und 40 Sekunden später oder 2 Minuten später ist das Bild bereits publiziert.
Und um zu René Bourré zurückzukehren, was bleibt von ihm?
Dass es eben wunderbar ist, Zeitzeuge zu sein, dass eben ein Wert ist für eine Gesellschaft, wenn diese Zeitzeugen im Bild zu sehen sind, in einer formalen Brillanz. Und das sind die Arbeiten von René Bourré. Und das andere, das zweite wäre eben der Beweis, dass der Faktor Zeit und der Faktor Qualität miteinander verbunden sind. Also, dass es sich eben schon lohnt, ganz lange Zeit sich einem Thema zu widmen.
Reto Kamenisch, Studienleiter Fotografie am MATS in Luzern, zum 80. Geburtstag des großen Schweizer Fotografen René Bourré. Steven Spielberg, Martin Scorsese, Quentin Tarantino und. Die Liste berühmter Filmregisseure, die ließe sich unendlich weiterführen. Bis man bei all dieser Aufzählung allerdings bei einer Frau landet, wenn überhaupt. Es ist eine Tatsache. In keiner anderen künstlerischen Disziplin hat sich die Frau so wenig durchsetzen können wie im Film. Catherine Bigelow war die erste, die bis jetzt einen Regie-Oscar erhalten hat, und das war erst 2010. Heute beginnt eines der größten und bedeutendsten Frauenfilmfestivals, das internationale Frauenfilmfestival Dortmund-Köln. Und wir haben das zum Anlass genommen, nachzufragen, warum es eigentlich im Regiefach so wenig Frauen an die Spitze schaffen. Sarah Herwig.
Ein Blick an die Filmhochschulen zeigt, in der Ausbildung ist das Geschlechterverhältnis zwischen Männern und Frauen etwa ausgeglichen. Vor diesem Hintergrund wird die Frage noch drängender. Wo bleiben die ganzen Frauen, die an den Hochschulen Film studieren? Die Frage geht an Silke Räbiger, Leiterin des Internationalen Frauenfilmfestivals Dortmund-Köln.
Wenn man sich jetzt zum Beispiel auf den Beruf der Regisseurin fokussiert, dann kann man ja feststellen, dass wir im Kurzfilm, im Experimentalfilm, auch zum Teil im Dokumentarfilm relativ viele Frauen finden, aber dass nach wie vor Frauen in dieser Königsdisziplin des Spielfilms, da finden wir die Frauen eben sehr selten.
Während Männer die großen Spielfilme mit den großen Budgets drehen, glänzen Frauen also in den kleineren Formaten. Filme mit kleinerem Budget, kleinerer Crew und weniger Aufwand. Oft ein bewusster Kompromiss, meint Silke Räbiger.
Es ist auch immer die Frage, will ich da eigentlich mitspielen? Ist es mir das wert, meine ganze Energie auch in den Kampf und in das Durchsetzen meiner Ziele stecke, oder suche ich mir ein Feld, wo ich nicht diese ganz harten Kämpfe um Förderung mit der Produktion, mit Geldgebern, was auch immer dazu gehört, mit dem Riesenstab, das durchfechten zu müssen.
Frauen umgehen also oft das Big Business, indem es ein gewisses aggressives Durchhaltevermögen und viel Selbstbewusstsein braucht. Andrea Stacker, die Regisseurin vom erfolgreichen Film «Das Fräulein», sieht hier gerade das Problem. Männer hätten mehr Biss und Selbstbewusstsein.
Frauen hinterfragen schon viel stärker. Das ist ja dann auch positiv, dass man kritisch ist mit der eigenen Arbeit und sie besser machen will, aber eben zu viel Kritik oder Zweifel führt dann dazu, dass man einfach weniger kreieren kann.
Ein zweiter Punkt ist der Konflikt zwischen Familien- und Berufsleben. Einen Spielfilm zu drehen heißt 200% Einsatz geben, heißt während der Drehzeit 16 Stunden Tage. Dabei noch für ihren 5-jährigen Sohn da zu sein, gelingt Andrea Stacker nur, weil sie ihn ans Filmset mitnehmen und auf ein hilfsbereites familiäres Netz zurückgreifen kann. Fehlendes Selbstbewusstsein, schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Einen dritten Hinderungsgrund für Frauen, speziell in der Schweiz, sieht Stina Wehrenfels. Die Regisseurin findet, dass Frauen im Filmbusiness domestiziert würden. Man gebe ihnen nur pflegeleichte Stoffe.
Es ist so, dass man sich immer noch an Stoffe hält, die man schon mal gesehen hat. Und das ist meistens der männliche Blick, den man schon mal gesehen hat. Und wenn jetzt wirklich der Frauenblick kommt, dann sagt man, nein, das kann ja nicht funktionieren oder das ist unangenehm oder es wird einem schlichtweg nicht zugestanden.
Das ist der Grund, weshalb Stina Wehrenfels ihren aktuellen Spielfilm über weibliche sexuelle Identitätsfindung in Deutschland dreht. Was passiert, wenn Frauen sich weiterhin stark zurückhalten im Filmbusiness? Noch einmal Silke Räbiger, Leiterin des Internationalen Frauenfilmfestivals.
Es ist ganz viel kreatives Potenzial, was verloren geht. Es ist eine bestimmte Sicht auf die Welt, die verloren geht, wenn Frauen sozusagen sich nicht künstlerisch ausdrücken können. Und ich glaube nicht, dass die Gesellschaft darauf verzichten kann. Also das wären so für mich auch die Momente, warum ich sagen würde, es lohnt sich da einfach zu kämpfen und wirklich deutlich zu sagen, hier besteht eine Ungerechtigkeit.
Also Nachholbedarf. Den aktuellen Stand und die Sicht der weiblichen Dinge, die bringt ab heute das Internationale Frauenfilmfestival Dortmund-Köln. Und nur einen Kameraschwenk weiter in die Realität sind wir in Syrien. Die zurückliegenden Wochen, die blutigsten bislang im Bürgerkrieg. Über 6000 Menschen, Frauen, Männer, Kinder, sind allein im letzten Monat im Kampf umgekommen, im Kampf zwischen der Freien Syrischen Armee und den Assad-Truppen. Besonders betroffen ist derzeit Aleppo, einst eine der schönsten Städte des gesamten Orients. Heute ist sie weitgehend zerstört. Unser Kollege Martin Durm hat Aleppo besucht und zeigt in seiner Reportage, wie in der Stadt gelebt, gelitten, getrauert und gestorben wird, Tag für Tag.
Staub, überall weißer Staub, in der Luft, auf den Kleidern, der Haut, den Haaren und Wind. Dort, wo die Sheikh-Shana-Straße war, hat die Rakete eine so breite Schneise geschlagen, dass immer wieder heftige Böen über das Trümmerfeld fegen. Ein Mann taucht aus einer Staubwolke auf, sieht uns, brüllt uns an. Beruhig dich doch, sagen ein paar Trümmermänner, die jetzt ebenfalls aus einer Staubwolke auftauchen. Sie haben Schaufeln in den Händen. Sie graben nach dem, was übrig bleibt, wenn eine 11 Meter lange Scud-Rakete aus Damaskus hier einschlägt. War das dein Haus, fragen wir einen von ihnen. Ja, das war mein Haus, sagt er. Aber da ist nichts mehr als faustgroße Steinbrocken, ein Schuh, ein verbogenes Bettgestell. Ich war mit meinem ältesten Sohn einkaufen, sagt er. Deshalb leben wir noch. Alle anderen sind tot. 7 Kinder, meine Frau, alle tot. Das war eine Scud. Syriens Assad setzt mittlerweile ballistische Lenkwaffen ein, um den Aufstand niederzuschlagen und die Einwohner im von Rebellen kontrollierten Ostteil Aleppos zu strafen. Die Stadt, die einmal eine der schönsten des Orients war, ist verheert. Was zum Weltkulturerbe zählte, der Basar, die Zitadelle, ist nun Frontlinie, bietet Deckung, eignet sich für eine Granatwerferstellung. Wir machen täglich Fortschritte, sagt der Stadtkommandeur der Freien Syrischen Armee FSA, Abdul Jaber Al-Qaidi, ein desertierter General. Wir haben heute sogar eine Moschee erobert. Das sagt man so, wenn sich seit Monaten nichts mehr bewegt. Der Aufstand ist zum Stellungskrieg geworden. Und während die Rebellenkommandeure und das Assad-Regime ihre Durchhalteparolen ausgeben, versuchen Hunderttausende Zivilisten irgendwie zu überleben. Das Haus der Brüder Ali und Mohammed Kadun hat den Einschlag der Scud-Rakete überstanden. Mit schweren Rissen zwar, auch im Treppenhaus, aber er hat mit seinen 6 Kindern immer noch ein Dach überm Kopf. Ich bin 51 Jahre alt, sagt Ali, mein Bruder 45. Wir haben keine Arbeit mehr. Unsere Kinder bringen manchmal etwas Geld, weil es im Viertel noch eine kleine Textilfabrik gibt, wo sie arbeiten können. Für $7 die Woche. Siehst du, sagt Mohammed, das haben wir hier jeden Tag. Das war gleich nebenan. Mal wird eine Granate abgefeuert, dann schlägt kurz drauf eine ein. Weg von hier, in eines der äußeren Stadtviertel Aleppos, wo es vielleicht etwas sicherer ist. Es ist Mittag, irgendwo in der Ferne ruft ein Muezzin zum Gebet und irgendwo in der Nähe wird plötzlich geschossen. Die Straßen leeren sich in Sekunden. Und wenn es vorbei ist, kehrt das Leben wieder zurück. Frauen, die hastig ihre unterbrochenen Einkäufe fortsetzen, alte Männer, die nach der Schießerei in Straßencafés ihren Tee fertig trinken. Wie sich zurechtfinden in diesem Nebeneinander von Leben und Tod, der jeden jederzeit treffen kann in Aleppo. Der März war der bislang blutigste Monat in diesem Krieg. Über 6000 Tote wurden gezählt. Viele davon sind in Aleppo gestorben. Viele liegen noch unter den Trümmern vor dem Haus Ali Khaduns. Wir sind einfache Leute, wir haben doch mit Politik nichts zu tun. Wir wollen unseren Kindern was Besseres geben. Wir wollen sie abends ruhig ins Bett bringen und zusehen, wie sie in Würde aufwachsen. Es ist genug.
Und das ist nur eine Stimme an einem von vielen Tagen im syrischen Aleppo. Eine Reportage von Martin Durm. Das Flugzeug als Transportmittel besteigen wir heute ja so selbstverständlich wie Auto oder Zug, möglicherweise mit schlechtem Gewissen, denn Fliegen trägt mit seinen Abgasen ja eindeutig zum Klimawandel bei. Schlägt das jetzt zurück, das Klima? Eine neue Studie, veröffentlicht im renommierten Fachblatt Nature Climate Change, scheint dies zu bestätigen. Und nicht nur das Gewissen dürfte davon künftig durchgeschüttelt werden, sondern wir Flugpassagiere auch. Anita von Mont berichtet.
Turbulenzen gehören zu den Erfahrungen der unangenehmeren Art. Man sitzt nichtsahnend im Flugzeug hoch über den Wolken und plötzlich sackt das Flugzeug ein Stück in die Tiefe, wackelt und schüttelt einen durch. Der Grund für solche Vorfälle seien meist die sogenannten Jetstreams, sagt der Atmosphärenphysiker Paul Williams von der britischen Universität Reading.
Lots of turbulence is caused when planes fly through the jet stream, which is an enormous river of air in the atmosphere.
Jetstreams seien starke Luftströme in großen Höhen, sagt der Forscher. Diese Luftströme könnten, ähnlich wie zum Beispiel Wasser in einem Fluss, immer mal wieder unruhig fließen in der Atmosphäre. Die Jetstreams nehmen wegen der Klimaveränderung zu. Und das Gleiche gilt für die Turbulenzen im Flugverkehr, weiß Paul Williams. Der Forscher hat mit seinem Team an einem Supercomputer Millionen von Klimadaten ausgewertet und erstellt nun eine eher ungemütliche Prognose.
We found that the amount of airspace containing significant turbulence is likely to double.
Turbulenzen, so zeigt sich aus unseren Daten, werden zunehmen, sagt Paul Williams. Speziell auf den Langstreckenflügen über dem Atlantik dürften sie sich bis zur Mitte des Jahrhunderts gerade verdoppeln. Und die Turbulenzen seien bis dann auch um 10-40% stärker als heute. Bitte bleiben Sie angeschnallt wegen Turbulenzen. Diese Durchsage könnte künftig also öfter zu hören sein. Doch was heißt das nun für die Passagiere und das Flugpersonal? Wird Fliegen immer gefährlicher? Eugen Bürgler von der schweizerischen Aviatikzeitschrift Sky News verneint.
Sicher nicht. Es ist nicht auszuschließen, dass es einmal etwas stärker rumpeln kann, aber technisch ist das Flugzeug für solche Belastungen in dem Umfang, wie die Studie das voraussagt, absolut ausgelegt. Da sehe ich kein technisches Problem für die Flugzeuge.
Zur ernsthaften Gefahr sollten vermehrte Schüttelflüge also nicht werden. Doch völlig harmlos sind Turbulenzen schon heute nicht. Es gibt zum Teil verletzte Passagiere. Auch Flugverspätungen oder Schäden an Flugzeugen führen Jahr für Jahr zu Mehrkosten von rund 150 Millionen Franken. Wenn die britischen Klimaforscher also mit ihren Prognosen richtig liegen, werden solche Folgen künftig deutlich zunehmen.
Also wie im Auto, so auch im Flieger, anschnallen. Um den Jazz ranken sich unzählige Legenden, Geschichten von Genie und Abgründen, Geschichten, die oft im Schutze der Nacht spielen und in denen es häufig auch um Drogen geht. Erst diese Anekdoten, die von den Fans gerne weitererzählt und zärtlich gepflegt werden, sie machen den Jazz ganz. Und sie sind auch Bestandteil eines neuen Buchs »Why Jazz Happened«, der Buchtipp heute von Anina Salis.
Der Bebop. Das ist die komplexe Musik einer städtischen, eingeschworenen Gruppe von Musikern und Musikkennern. Wie nur hat es so etwas in die US-Hitparaden der Nachkriegszeit geschafft? Diese Frage stellt Mark Myers in seinem neuen Buch ganz unverblümt. Und die Schuld am Hype gibt der Jazzblogger und Journalist nicht etwa dem Talent der Musiker, sondern ihm.
And once again, ladies and gentlemen, we take you back to the Royal Roos, Metropolitan Opera House, where you sit back and relax every night, every morning, and listen to a lot of the wonderful and modern jazz that I hope you really enjoy. And as our surprise for this morning here on the All Night All Frantic One, with our microphones down here at the Royal Roos, we bring to you once again the wonderful and outstanding Charlie Parker and his wonderful organization.
Er ist einer der ersten Disc-Jockeys überhaupt. Symphony Sid Torin hat Ende der 1940er den Radiohörern den Bebop in die gute Stube gebracht, und zwar nachts, von Mitternacht bis 6 Uhr morgens. Sid Torin war persönlich absolut überzeugt von der Musik, die er da für die Massen übertrug. Er führte seine Hörer als eine Art Lehrer ein in den Bebop. Viel wichtiger aber noch, Symphony Sid schuf in seinen nächtlichen Live-Shows jenen Mythos, der bis heute den Jazz schillern lässt, dass nämlich die wichtigen, die entscheidenden Dinge des Lebens in der Nacht passieren. Und damit vor allem hat der Disc-Jockey eine Generation von Amerikanern an ihr Radio gefesselt und für den Bebop gewonnen.
That's right, for the weekend, ladies and gentlemen, we're bringing you the great Charlie Parker and his wonderful organization. I know that you'll have a lot of fun over the weekend. Come on down and dig the great Charlie Parker, the one and only, the man of jazz.
Bücher, die sich mit dem Jazz beschäftigen, gibt es viele. Und das ist auch gut so, denn die Geschichten, die sich um die kauzigen Genies und ihre grandiose Musik ranken, die sind es absolut wert, erzählt zu werden. Eine Geschichte des Jazz ist oft Personenkult. Für jene, die diese Legenden schon kennen, bietet Why Jazz Happened völlig neue Einsichten. Mark Meyers Buch geht nämlich zwar von den Anekdoten aus, zoomt dann aber bald weg von ihnen und beleuchtet die Lebensumstände der Musiker in den USA, die wirtschaftlichen und politischen Geschehnisse, die den Alltag damals geprägt haben. Why Jazz Happened ist also auch für Leute mit gesellschaftshistorischem Interesse sehr empfehlenswert.
Und das Buch ist jetzt neu erschienen im Verlag University of California Press.
In der Nidwaldner Gemeinde Hergiswil spielt sich ein Konflikt zwischen Katholiken und Reformierten ab. Der Hintergrund: Im Dezember hat der aus der Ukraine stammende neue katholische Priester dem reformierten Pfarrer mitgeteilt, dass er das Abendmahl in den ökumenischen Gottesdiensten, die dort seit 20 Jahren üblich sind, nicht mehr austeilen könne. Laut der reformierten Mitgliederzeitung Kirchennews war danach bei den von der katholischen Kirche organisierten gemeinsamen Gottesdiensten keine Rede mehr von ökumenisch, es waren katholische Gottesdienste. Die reformierte Kirchenpflege hat nun beschlossen, sich vorläufig nicht mehr an den gemeinsamen Gottesdiensten zu beteiligen, denn ohne partnerschaftliche Haltung aller Teilnehmenden seien diese unglaubwürdig. Der katholische Priester hat bislang nicht zu diesem Entscheid Stellung genommen. Das Bundesamt für Gesundheit will die Leute zu einer Entscheidung pro oder contra Organspende bewegen. Aus diesem Grund hat das BAG die Kampagne «Die Entscheidung» lanciert, deren Kernstück ein 4-minütiger Film ist. Dieser soll laut BAG zeigen, wie wichtig es sei, sich rechtzeitig über das Thema zu informieren, sich für oder gegen eine Organspende zu entscheiden und dies den Angehörigen mitzuteilen. Umfragen zeigten nämlich, dass die Mehrheit der in der Schweiz lebenden Menschen einer Organspende nach dem Tod grundsätzlich positiv gegenüberstehen würden, dass aber, wenn Angehörige entscheiden müssen, diese in vielen Fällen ablehnen, weil sie den Willen der ihr nahestehenden Person nicht kennen. Der Kurzfilm ist bereits im Internet zu sehen. Ausschnitte daraus werden demnächst auch als TV-Spots ausgestrahlt.
Wir schauen nach Großbritannien. Aber nicht nur dorthin. Denn der Tod der ehemaligen britischen Prime Ministerin Margaret Thatcher ist nicht nur auf den Nachrichtenseiten international ein Thema, sondern auch im Kulturteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Martin Lehmann.
Die Reizfigur der englischen Kultur, reimt die FAZ im Kulturteil der heutigen Ausgabe und zeichnet nach, wie ungeliebt, ja verhasst Margaret Thatcher bei den britischen Kulturschaffenden war. Dass sie mit Kultur nichts im Sinn hatte, daraus machte die eiserne Lady nie einen Hehl. Thatcher stellte die Kultursubvention in Frage und versuchte, ihre marktwirtschaftlichen Überzeugungen auch in diesem Bereich durchzusetzen. Dass sie zum Feindbild der Kulturschaffenden wurde, nahm sie in Kauf. Dass in Literatur, Film und auf der Bühne gegen sie gegeifert wurde, auch. Die FAZ erinnert an die giftige Einschätzung des Regisseurs Jonathan Miller. Auf die Frage, was ihn an der Premierministerin störe, gab Miller, ausgebildeter Arzt, seinerzeit die Antwort, es verhalte sich bei ihr wie beim Typhuserreger, für den hege man nun mal keine Sympathie. Bis heute teile das britische Kulturestablishment Millers Einschätzung, schreibt die FAZ. Der Dramatiker Tom Green hat übrigens das Ableben der ehemaligen Premierministerin 2008 bereits vorweggenommen. In seinem Theaterstück «Der Tod Margaret Thatchers» stellte er sich, Jahre nach der Thatcher-Ära, vor, wie 4 verschiedene Leute auf die Todesnachricht reagieren würden. Green ließ einen Bergarbeiter schwören, sich zu Fuß aus dem Norden Englands auf den Weg zu machen und ihr aufs Grab zu spucken. Mehr über die tiefe Abneigung britischer Künstler gegen Margaret Thatcher in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Dieser Spiegel, der zeigt Risse, das könnte man meinen beim folgenden Thema. Der Kulturteil des Tagesanzeigers beschäftigt sich mit einem medienpolitischen Thema.
Mit einem Streit bei Deutschlands wichtigstem Nachrichtenmagazin, beim Spiegel nämlich. Es ist sozusagen ein Streit zwischen dem 12. und dem 13. Stock des Hamburger Medienhauses. Im 12. sitzt Georg Mascolo, der die Printausgabe verantwortet, deren Auflage im Sinken begriffen ist. Ein Stock über ihm Matthias Müller von Blumenkron, Chefredaktor des sehr profitablen Spiegel Online. Als die beiden 2008 die Nachfolge von Stefan Aust antraten, saßen sie mal kurz nebeneinander und schickten sich an, Print und Online zwecks Kostenminimierung besser zu verzahnen. was aber gemäß Taggi nicht eben gut funktioniert haben soll. Schon bald kam es zu heftigen Meinungsverschiedenheiten, etwa bei der Frage, ob eine Paywall für Online-Inhalte eingerichtet werden soll. Inzwischen fährt längst jeder seinen eigenen Kurs. Deshalb sollen die beiden Chefredaktoren nun offenbar abgelöst werden, was natürlich an der Elbe heiß diskutiertes Stadtgespräch ist. Das schreibt heute der Tagesanzeiger unter dem Titel «Der große Hamburger Graben».
Vielleicht gehen Sie nie ohne aus dem Hause, ohne Ihren Glücksbringer. Dann pflegen Sie eine jahrtausendealte Tradition. Thomas Weibel über den Talisman.
Talisman in Karneol, Gläubigen bringt er Glück und Wohl, schreibt Goethe in seinem westöstlichen Divan. Ein Talisman ist ein Glücksbringer, jedenfalls solange wir an ihn glauben. Wie genau der Talisman das bewerkstelligt, ist dabei so rätselhaft wie das Wort. Telesma heißt auf Griechisch Abbild, Zauberbild und stammt aus dem alten Byzanz. Als arabisches Wort wanderte es nach Spanien und Italien ein und kam im 18. Jahrhundert im Deutschen an. In England, Holland, Skandinavien, Frankreich, Spanien, Italien, der Talisman heißt in allen Sprachen so und klingt verheißungsvoll nach Scheherazade und der Zauberwelt des Orient. Die Vorstellung vom glücksbringenden Zauberbild kommt aus dem alten Mesopotamien, dem Gebiet zwischen den Flüssen Tigris und Euphrat im heutigen Syrien und Irak. Vor allem in den alten Metropolen Babylon und Ninive war es Brauch, jedes Wohnhaus mit einem schützenden Bild zu versehen, einer in Stein gemeißelten, oft rätselhaften Zwittergestalt zwischen Göttern, Menschen und Tieren. Heute ist ein Talisman ein kleiner Gegenstand. Oft eine bildliche Darstellung aus Metall oder Halbedelstein, den man in der Tasche oder um den Hals trägt. Glück soll er bringen und ist damit gleichsam das Gegenteil des Amuletts, das Unglück abwehren und Krankheiten und bösen Zauber fernhalten soll. Es ist nicht so, dass Menschen nicht auch hierzulande auf Glücksbringer vertraut hätten. Die Hasenpfote und der Glückspfennig sind, was den alten Ägyptern der Skarabäus war. Und wenn wir heute am Kühlergrill eines Lastwagens ein Hufeisen sehen, dann ist das ein fernes Echo der Geschichten aus Tausend und einer Nacht.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.